Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten? Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt müssten wir doch feiern und freuen, uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Siehst du, warum der ältere Bruder zornig war? Warum er seinen Bruder mit dieser Mensch da, dein Sohn, betitelt? Warum er noch nicht mal ins Haus hineingehen will? Er war zornig, denn seiner Ansicht nach war die Entscheidung seines Vaters ungerecht. Da kann doch nicht so einfach sein, dass dieser da so schlecht lebt und dann die Konsequenzen seines Handels nicht voll zu spüren bekommt. Das kann doch nicht einfach sein, dass sein Vater ihm einfach so vergibt. Das hat der nicht verdient. Und jetzt ist es natürlich leicht, über den älteren Bruder den Kopf zu schütteln. Aber es ist ein Gleichnis, eine erfundene Geschichte. Deswegen lass uns mal reden über eine real existierende Person. Stell dir jetzt vor, du wärst an der Stelle von Pastor Roy Radcliffe. Roy ist Pastor in Madison, 2 Autostunden von Chicago entfernt. Stell dir vor, eines Abends klingelt das Telefon. Zu deiner Überraschung ist es jemand vom nahen Gefängnis. Der Gefängniswärter sagt, ein Gefängnisinsasse, einer der Häftlinge, will sich taufen lassen, und zwar von dir. Am nächsten Morgen fährst du zum Gefängnis und in dem Moment, wo du in die Gefängniskapelle gehst, siehst du das Gesicht des Häftlings und weißt genau, du kennst ihn. Du hast sein Gesicht oft in den Nachrichten gesehen, es ist Jeffrey Dahmer, ein berüchtigter Serienmörder, der insgesamt 17 Menschen getötet hat. Zum Schluss tötete er einen pro Woche. Vor ein paar Jahren, nach seiner Festnahme, haben sie in den Nachrichten über seine Gräueltaten berichtet, von denen Kannibalismus noch die mildeste war. Und nun sitzt er dir gegenüber und bittet dich, ihn zu taufen. Was denkst du, was sagst du, was geht dir da durch den Kopf? Das ist nicht fair? Das ist ungerecht? Das sollte nicht so einfach sein? Oder vielleicht, wenn er meinte, könnte er 17 Menschen auf brutalste Art und Weise umbringen und nun den Heiligen mimen, dann ist er schief gewickelt? Oder vielleicht stimmst du auch den Mann von Roy's, aus der Gemeinde von Roy zu. Der Mann hat gesagt, Herr Pastor, wenn Jeffrey in den Himmel kommt, dann will ich dort nicht hin. Oder vielleicht denkst du auch, ähnlich wie Mike, der auf einer Internetseite eines evangelikalen Theologen geschrieben hat, wie könnt ihr evangelikalen Christen behaupten, Gott sei vollkommen gerecht, wenn er solch einer Bestie vergibt und sie in den Himmel aufnimmt und wenn doch gleichzeitig etliche seiner Opfer die Ewigkeit in der Hölle verbringen werden? Aber vielleicht denkst du auch, das ist nicht mein Problem. Ich habe von Jeffrey heute das erste Mal gehört. Ich werde ihm auch nie begegnen, denn 8 Monate nach seiner Taufe wurde er von einem Mitgefangenen ermordet. Nun, dann habe ich eine Überraschung für dich. Wenn du Kind Gottes bist und wenn Jeffrey wirklich die Sünden vergeben worden sind, dann wirst du eines Tages, wenn du über die goldenen Straßen des neuen Jerusalems wanderst, ihm über den Weg laufen. Es wird viel Zeit geben, um ihn irgendwann zu treffen. Und die Frage ist jetzt, was tust du? Streckst du die Hand aus und sagst, hey Jeffrey, schön dich zu sehen, ich bin Markus. Wirst du im ehrlichen Herzen sagen können, ich freue mich, dass du hier bist? Wohl wissen, dass vielleicht deine Schwester oder dein Nachbar, die nie etwas, auch nur vergleichsweise Bestialisches getan haben, in der Hölle sind? Nein, Gnade ist nicht gerecht. Gnade ist nicht fair. Der Versuch, Gnaden in der Kategorie von Gerechtigkeit hineinzupressen, das ist so, als wolltest du die Temperatur dieses Raumes mit einem Meterstab messen. Gnade lässt sich grundsätzlich nicht in Kategorien der Gerechtigkeit ausdrücken. Und das ist gut so, ansonsten hätten wir ein großes Problem. Gerechtigkeit heißt nämlich, das zu bekommen, was du verdient hast. Und in diesem Fall, in all unserem Fall, wäre das die ewige Verdammnis. Und Gnade heißt zu bekommen, was du nicht verdient hast, haben wir gerade schon gehört. Und das heißt, wenn wir an Jesus glauben, ewiges Leben. Gnade ist nicht gerecht, sonst wäre es keine Gnade. Es ist nur eben so, wir mögen diese radikale, unverdünnte Gnade nicht, weil wir uns betrogen fühlen. Ich arbeite seit Jahren an mir, an meinem Charakter. Ich gehe jeden Sonntag in Gottesdienst, lese die Bibel, betrüge nicht, lüge nicht, stehle nicht. Und letzten Endes werde ich im Himmel kein bisschen besser dastehen als dieser Zöllner, dieser Mörder, dieser Ehebrecher? Ja, das ist ungerecht. Das heißt natürlich nicht, dass Gott, der begnadigt, ungerecht sei. Gott kam auf diese Welt und hat sich selbst für unsere Sünden bekreuzigen lassen und hat für sie bezahlt. Er hat all unsere Schuld auf sich genommen. Und gleichzeitig hat er uns seine Gerechtigkeit gegeben, wie Paulus es im 2. Korinther 5 beschreibt. Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Gottes Gnade ist nicht die Gnade eines polnischen Polizisten, der mal zwei Augen zudrückt und dich weiterfahren lässt, obwohl er dich beim zu schnell fahren erwischt hat. Gott ist gnädig, weil er die Sünden schon längst bezahlt hat und deswegen darf er begnadigen, wen er will. Die Strafe ist bereits bezahlt mit seinem Blut. Und dessen müssen wir uns immer bewusst sein. Immer dann, wenn wir sehen, wie Gott einem Menschen vergibt, von dem wir denken, dass er es nicht verdient hat. Auch wenn wir sehen, wie andere Christen sündigen und dabei vielleicht Sachen tun, die wir niemals von ihnen erwartet hätten. Wenn sie vor das Kreuz gekommen sind und Gott ernsthaft um Vergebung gebeten haben, dann sind ihre Sünden vergeben. Und ihnen diese Fehltritte, die nächsten 10, 20 Jahre immer wieder unter die Nase zu reiben, hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun, höchstens mit unserer Überheblichkeit und Bosheit. Wenn wir also Gnade verdünnen wollen, dann greifen wir manchmal nach dem Behälter mit dem Etikett Gerechtigkeit. Das ist meistens der Fall, wenn Gnade anderen widerfährt. Wenn wir an der Reihe sind, Gnade zu erhalten, dann greifen wir eher nach dem Etikett mit dem Wort Eigenständigkeit drauf. Wir tun das deswegen, weil Gnade weh tut. Gnade tut weh und deswegen mögen wir sie nicht. Zumindest wir Polen nicht. Was wir schon zum Beispiel in vielen polnischen Wendungen gesehen haben. Natürlich könnte man argumentieren, nein, die Polen haben nicht ein Problem mit Gnade an sich. Sie haben nur ein Problem, wenn jemand sich über sie stellt und sie spüren lässt, dass sie schwächer sind, dass sie unten sind. Das gefällt den Polen nicht. Das Problem ist nur, dass er ja genau darin das Wesen der Gnade sich ausdrückt, das Wesen der Gnade besteht. Wir brauchen ja Gnade überhaupt nur deswegen, weil wir unten sind und da ist jemand anderer, der ist oben und der kann uns überhaupt irgendwie Gnade erweisen. Und genau dieses Untensein, Schwachsein, das mögen wir überhaupt nicht. Jeder will gerne der barmherzige Samaritaner sein, aber keiner das Opfer am Straßenrand. Aber weil euch dieses Problem hier in der Schweiz vielleicht nicht bekannt ist, erzähle ich euch mal, warum ich überhaupt auf diesen Gedanken gekommen bin, dass wir in Polen ein generelles Problem haben. Nun ist es so, in Polen ist die Familie sehr wichtig und deswegen besucht man regelmäßig seine Eltern und wenn sie leben, auch noch die Großeltern. Und egal, ob es jetzt Geburtstag, Namenstag ist, Weihnachten, Ostern, Allerheiligen, man besucht die Familie. Und aus eigener Erfahrung und Erzählungen kann ich euch so ein bisschen darstellen, wie typischerweise so ein Besuch aussieht. Du kommst und hörst schon bei der Begrüßung, dass die Großeltern sich so sehr freuen, dass du kommst und sie besuchst. Und du sollst doch unbedingt häufiger vorbeikommen. Dann gehst du rein und merkst, dass der Mittagstisch bis zur Belastbarkeitsgrenze gefüllt ist. Du isst dich satt, wie man sich nur bei einer polnischen Oma satt essen kann. Und natürlich bleibt das meiste übrig. Und davon kriegst du ein schönes, großes Paket eingepackt für später zum Mitnehmen. Nach dem Mittagessen gibt es Kaffee und Kuchen, natürlich auch viel zu viel, also kriegst du noch ein Päckchen Kuchen. Der Kühlschrank ist rappelvoll mit guter polnischer Wurst und Käse, viel zu viel, als dass man es bei einem Abendessen essen könnte, also kriegst du ein drittes Paket mit nach Hause gepackt. Und wenn du dich dann schon am Abend einpackst und nach Hause fahren willst mit den Kindern, dann musst du in den Keller gehen und dort selbstgemachte Konfitüre, Säfte oder eingelegte Gurken mitnehmen. Omas Anweisung lautet immer: Bitte nimm so viel, wie du willst. Und egal, wie viel du nimmst, es ist zu wenig. Und wenn du ins vollgepackte Auto einsteigst, dann fordert dich die Oma auf, doch häufiger vorbeizukommen. Grundsätzlich wäre das ja schön und kein Problem. Es gibt nur ein kleines Problem. Versuch mal, die Oma zu dir einzuladen. So wird sie sagen, nein, sie will dir ja nicht zur Last fallen. Wir wollen euch keine Last sein. Und wenn sie dann mal kommt und du schlägst ihr vor, doch ein Stück Kuchen mit nach Hause zu nehmen, wird sie sagen, nein, nein, ich will euch doch nichts wegnehmen. Und sie erlaubt dir bestimmt nicht, deine Vorräte anzutasten, auch nur ein wenig Wurst oder Käse mit nach Hause zu nehmen. Und dann, so schnell wie es nur geht, ohne unhöflich zu sein, geht sie ins Auto und sagt, wir fahren nach Hause, wir wollen euch ja nicht zur Last fahren. Und dann sagt sie, und komm uns doch wieder schnell besuchen. Dir denkst du vielleicht, okay, polnische Familien sind komisch. Aber wenn ich mich in unseren Gemeinden umschaue, dann sehe ich, es ist nicht nur dieses Verhalten, ist nicht nur in den Familien so. Auch bei der Gemeinde sehe ich so ähnliche Muster. Zum Beispiel, obwohl ich etliche Male Leuten angeboten habe, mein Vater ist Bauunternehmer gewesen, also habe ich ein bisschen Erfahrung so in Renovierungsarbeiten. Und ich habe gesagt, ich kann dir mal helfen, wenn du Hilfe brauchst. Bisher hat in 13 Jahren, eigentlich fast schon 15, eine Person das Angebot angenommen. Oder auch als ich noch Pastor war in der Gemeinde, habe ich häufig von Krankenhausbesuchen, Krankenhausaufenthalten erst dann erfahren, als die schon wieder zu Hause waren. Man will ja dem Pastor keine unnötigen Umstände machen. Ist es also so, wie die Polen vielleicht von sich selbst denken, dass sie bloß umsichtig sind, niemand zur Last fallen wollen? Ich denke, das Problem ist doch tiefgreifender. Ich fürchte, in unserer polnischen Kultur haben wir ein grundsätzliches Problem mit der Gnade. Was keine Überraschung ist, wenn wir uns darauf besinnen, dass wir in einer katholischen Kultur aufwachsen. Wir tun alles, um eigenständig zu sein und auf niemanden angewiesen zu sein. Und wenn uns jemand Gnade erweisen will, dann schlüpft unser Ego in das Kostüm eines Superhelden und schreit ganz laut, nein, das schaffe ich schon alles alleine. Bloß damit ich nicht zugeben muss, dass ich am Boden bin, dass ich Hilfe brauche und auf die Gnade anderer angewiesen bin. Ich erinnere mich an die Zeit meines Studiums in Gießen. Ich war Theologie Student. Die Studiengebühren und die Miete fürs Zimmer haben das meiste Geld verschlungen. Ich hatte damals noch keinen Studentenjob. Also habe ich mal 2 Wochen lang von Tomatensuppe und Pfannkuchen mich ernährt. Das geht. Und ausgerechnet in dieser Zeit lud mich mein Bruder in ein Sushi-Restaurant zum Abendessen ein. Wer von euch schon mal Sushi essen war, der weiß wahrscheinlich, dass so ein Sushi-Restaurant-Besuch das Budget eines Studenten um ein Zehnfaches übersteigt. Und ausgerechnet dann lud er mich ein. Und ich muss sagen, ich habe mich schlecht gefühlt. Ich habe mir gedacht, wenn ich ihn irgendwie vergleichsweise zu was Ähnlichem einladen wollte, ich müsste ja Jahre sparen jetzt gerade. Ich kam mir arm vor und beschämt von seiner Großzügigkeit. Und am Ende habe ich mir aber eingestanden, aber so ist das jetzt. Ich bin gerade arm und er ist gerade reich, vergleichsweise. Also beschloss ich, diese Einladung anzunehmen und mich am Sushi zu erfreuen. Und es war wirklich sehr lecker. Ich habe beschlossen, die Einladung anzunehmen, anstatt aus falscher Bescheidenheit abzulehnen. Und ich habe damals eine Lektion gelernt. Eine Lektion, die mir später geholfen hat, auch Hilfe von anderen anzunehmen. Aber das war eine schmerzhafte Lektion. Nicht, weil mein Bruder es beabsichtigt hat, mir weh zu tun auf irgendeine Weise oder mich zu demütigen. Er wollte mich einfach nur einladen, etwas Schönes für mich machen. Es war schmerzvoll, weil es uns wehtut, wenn wir schwach sind und in Not sind und aus einer Kraft nicht herauskommen. Und ich bin überzeugt, dass es eben genau dieser Schmerz war, den der Zöllner gespürt hat, von dem Jesus sprach. Es war bestimmt nicht leicht für ihn, an diesem Tag dort im Tempel zu beten, übermannt vom Gefühl eigener Unvollkommenheit und im Bewusstsein, wie sehr er auf Gottes Gnade angewiesen war. Und darum stand er da hinten in der hintersten Ecke mit gesenktem Kopf, schlug sich auf die eigene Brust und wagte es nicht, den Blick hochzuheben. Aber erst als er verstand, wie schwach er war, wie sündig und wie sehr auf Gottes Gnade angewiesen, erst als er sich selbst vor Gott demütigte, erst dann konnte Gott ihm Gnade erweisen und er war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging. Denn den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen. Aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Manchmal, wenn wir Gnade verdünnen wollen, greifen wir weder nach dem Behälter mit dem Etikett Eigenständigkeit, noch nach dem Glas mit dem Etikett Gerechtigkeit. Manchmal greifen wir auch nach dem Glas gute Werke. Das Ergebnis ist dasselbe. Im Endprodukt haben wir eigentlich gar keine Gnade mehr. Und wir tun dies, weil wir nicht verstehen, dass Gnade eine Einbahnstraße ist. Um euch diesen Punkt zu verdeutlichen, will ich kurz nochmal eine kurze Lektion in polnischer Sprache und Denkweise geben. Wir haben im Polnischen 2 Worte, die miteinander verwandt sind, sogar eine ähnliche Bedeutung haben, könnte man sagen, aber andererseits sind sie sehr gegensätzlich. Das eine geht Hand in Hand mit der Gnade und das andere läuft der Gnade absolut zuwider. Das erste Wort ist bitch wdzięcznym. Sehr einfach, kein Problem ist auszusprechen oder zu schreiben. Bitch wdzięcznym. Es heißt dankbar sein. Und jetzt die paar Worte da in der Mitte, wdzięcz, das ist der Kern des Wortes. Być wdzięcznym, dankbar sein. Das andere heißt odwdzięczać się. Wieder wdzięcz, derselbe Stamm. Aber es heißt sich dankbar erweisen oder revanchieren. Und wann immer ein Pole Gnade erfährt, kann er nicht anders, sondern er muss sich revanchieren. Im polnischen Alltag sieht es so aus. Du lädst jemanden zum Abendessen, zum Mittagessen ein, er kommt mit irgendwas, mit einem kleinen Geschenk, mit einer kleinen Süßigkeit. Mit leeren Händen kommen, das geht gar nicht. Oder falls es passiert, dass jemand dich doch mal einlädt oder dich bittet um Hilfe, zum Beispiel eben letztens, wo ich Wohnung mit renoviert habe, du wirst dann gleich zum Abendessen eingeladen, um sich zu revanchieren, zu dem du natürlich mit einer Kleinigkeit kommst, um dich wiederum zu revanchieren. Hilfe einfach annehmen, das geht nicht. Wir können doch niemandem etwas schuldig sein. In zwischenmenschlichen Beziehungen kann das manchmal etwas irritierend sein. Aber leider habe ich das Gefühl, wenn ich mit Christen rede, dass sie sich auch Gott gegenüber für die ihnen erwiesene Gnade dankbar erweisen, also revanchieren wollen. Und damit es klar ist, es ist gut, wenn wir Gott dankbar sind für die Gnade. Wenn wir dankbar sind, dass er uns aus seiner Gnade heraus die Sünden erlassen hat und ewiges Leben gegeben hat. Problematisch wird es jedoch, wenn wir uns dankbar erweisen, wenn wir uns revanchieren wollen. Und das Problem ist, es ist leicht, beides miteinander zu verwechseln. Manche in der Gemeinde gehen in den Gottesdienst aus Dankbarkeit, in den Gottesdienst, engagieren sich aus Dankbarkeit in Evangelisation oder erzählen aus Dankbarkeit anderen das Evangelium oder dienen ihnen anderweitig. Andere tun genau dieselben Sachen. Aber nicht, weil sie dankbar sind, sondern weil sie denken, sie könnten sich revanchieren. Sie könnten zumindest ein Stück ihrer Schuld Gott zurückzahlen. Schlag mit mir bitte Matthäus Evangelium 18 auf. Ich will anhand des Gleichnisses, das Jesus dort ab Vers 23 erzählt, zeigen, warum dieses Denken so falsch ist. Mit dem Himmelreich, Kapitel 18, Matthäus Evangelium 18, ab Vers 23. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalteten, abrechnen wollten. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihn, der ihm 10.000 Talente schuldete. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen und mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf den Knien, hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener, er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Aus dem Kontext des Gleichnisses können wir schließen, dass der König in dieser Erzählung Gott symbolisieren soll, der uns unsere Schulden erlässt. Und jetzt will ich mich auf eine Sache konzentrieren. Ich habe schon aus Versehen verraten. Wie viele Talente war der Mann schuldig? 10.000. Okay? Und jetzt weiß vielleicht jemand von euch, das ist keine rhetorische Frage, wie hoch der durchschnittliche Tageslohn zur Zeit von Jesus war? Ein Denar. Ein Denar. Und jetzt müssen wir nochmal wissen, ein Denar, wie viele Denare passen in ein Talent? Vielleicht jemand eine Fußnote in seiner Bibel? 6.000. Gut, rechnen wir einmal 30 Arbeitstage pro Jahr. 300 Arbeitstage pro Jahr. Wie viele Jahre hätte dieser Diener also arbeiten müssen, um seine Schulden zurückzuzahlen? 200.000 Jahre. Ich denke, ihr versteht, worum es hier geht. Selbst wenn dieser Diener an dem Tag, an dem Jesus das Gleichnis erzählt, angefangen hätte zu sparen, dann hätte er heute noch 198.000 Jahre vor sich. So, was denkt ihr jetzt, wie der König reagieren würde, wenn dieser Diener am nächsten Tag zu ihm kommen würde und sagen würde, König, König, geliebter König, du glaubst nicht, was gestern passiert ist. Ich bin ins Bett, habe unter der Decke nachgeschaut, unter dem Kissen, und da habe ich nochmal 9 Denare gefunden. Ich will dir zumindest einen Teil meiner Schuld zurückzahlen, wo du mir doch so gnädig warst. Was denkt ihr, wie würde der König reagieren? Ich bin ziemlich sicher, er würde ihn davonjagen aus seinem Thronsaal. Er würde ihm hinterherrufen, willst du mich beleidigen? Denkst du wirklich, ich brauche deine armseligen 9 Denare? Sei mir dankbar für die Gnade, die ich dir erwiesen habe und hör auf, weitere Schulden zu machen. Aber was ist jetzt die Schlussfolgerung? Sollen wir von Gott einfach nur Gnade annehmen und ändern? Ist Gnade eine Sackgasse? Nein, Gnade ist keine Sackgasse, Gnade ist eine Einbahnstraße. Wisst ihr, was der Diener gemacht hat, als er rausging aus dem Thronsaal? Nun schuldenfrei. Doch kaum war der Mann zur Tür, da traf er einen anderen Diener, der ihm 100 Denare schuldete. Er packte ihn an die Kehle, würgte ihn und sagte, bezahl, was du mir schuldig bist. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an, hab Geduld mit mir, ich will es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn an der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hatte. Dieser Diener machte den Fehler und er dachte, Gnade ist eine Sackgasse. Er dachte, ich habe meine Schuld erlassen bekommen, ist doch schön. Aber sein König machte ihm sehr schnell bewusst, dass er sich irrt. Er rief ihn zu sich und sagte zu ihm, du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du damit jenem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und voller Zorn übergab ihm der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Gott will nicht, dass du dich bei ihm revanchierst. Gott will dir doch, dass du seine Gnade weitergibst. Gott will, dass du deinen Schuldnern vergibst, weil er dir vergeben hat. Er will, dass du anderen hilfst, das ewige Leben zu finden, weil er dir ewiges Leben gab. Er will, dass du anderen einen Neuanfang ermöglichst, weil er dir neues Leben gab. Nur versuch nicht, sich bei Gott zu revanchieren für die Gnade, die er dir erwiesen hat. Lass uns also lernen, Gnade unverdünnt anzunehmen, selbst dann, wenn sie wehtut. Denn das ist ein guter, heilender Schmerz. Und lass uns freuen, wenn Gott anderen Sündern Gnade erweist, die es nicht verdient haben. Du hast seine Gnade auch nicht verdient. Und lass uns Gnade, die Gott uns erwiesen hat, anderen weitergeben. Und denkt immer daran, nur unverdünnte Gnade ist Gnade. Und nur dann hat sie die Kraft, dein Leben zu verändern. Amen.